So hören wir jetzt auf den Predigtext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 21, die Verse 25 bis 33. Und da lesen wir aus einer Rede von Jesus, der sagt: Es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und den Wogen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und als dann, also zu dieser Zeit, werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte zu ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, dann wisst ihr bei euch selber, dass der Sommer bald kommt. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das sind sehr selbstbewusste Worte über Dinge, die niemand in der Hand hat, außer Gott im Himmel. Trotzdem, Jesus spricht sie, denn er ist Gottes Sohn. Wer, wenn nicht Jesus, kann solche Worte sagen? Ich habe schon darauf hingewiesen, dass dieser Sonntag und ganz besonders auch dieser Predigttext nur zu verstehen ist auf dem Hintergrund von Christenverfolgungen, die es ganz zu Anfang gab für die Christen, also 3,5, fast 4 Jahrhunderte lang, ist das Christentum mit Gewalt verfolgt worden und vom Römischen Reich als unliebsamer Konkurrent verstanden gewesen, von anderen Religionen als unliebsamer Konkurrent verstanden gewesen. Und so hat man Christen verfolgt und viele, 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 Tausende wird nicht reichen, Zehntausende auch nicht, Hunderttausende wahrscheinlich eher, sind zur Belustigung und auch zur Abschreckung der normalen Bevölkerung im Römischen Reich hingerichtet worden in den Arenen und den großen Zirkussen, die sie damals hatten. Die Geschichten sind ja bekannt, das brauche ich euch nicht erzählen. Was ist in solch einer Situation überhaupt ein Trost? Wie kann man dann noch weiterleben, ohne dass man sich brechen lässt und dass man das tut, was die Mächtigen wollen, den christlichen Glauben an den Nagel hängt? Das haben viele getan, das ist auch bekannt. Viele haben sich aus Angst vor der Verfolgung, vor Folter und auch vor Ermordung und so, viele haben sich abbringen lassen von ihrem christlichen Glauben. Vielleicht auch nur pro forma irgendwie dem Glauben abgeschworen. Das ist uns überliefert in der alten Kirche. Es ist wirklich das füllt Bücher. Da kann man viele Geschichten drüber erzählen. Aber was ist mit denen, deren Glaube widerständig ist, deren Glaube sie zum Durchhalten bringt? Was gibt ihnen Hoffnung? Was macht sie fest in diesem Glauben? Wie kann man dann noch bestehen, wenn sogar das eigene Leben, der eigene Leib nicht unversehrt sind? Was hält und trägt dann noch? Jesus versucht hier eine Perspektive aufzumachen. Jesus versucht hier an dieser Stelle den Menschen zu sagen: Was ihr jetzt erlebt, das ist noch nicht endgültig. Das, was in diesem Leben Leid und Schmerz und Verfolgung und alles bedeutet, das ist nicht das Ende. Das Ende wird kommen Und ihr seht es selber, wenn ihr die Anzeichen seht, habt Mut, haltet durch. Im Markus-Evangelium sagt Jesus einen ganz bedeutsamen Satz, ganz am Ende: Wer durchhält bis ans Ende, der wird selig werden. Wer seinen Glauben durchhält bis ans Ende, der wird selig werden. Vielleicht muss man sagen, das war die beste Zeit, die das Christentum auf dieser Erde hatte, bis in die 370er Jahre hinein, 376 oder so. Ab da wurde das Christentum Staatsreligion und von da an ging es bergab. Die besten Jahre waren deshalb die besten Jahre, weil sie die glaubwürdigsten waren. Christen haben mit ihrem Leib, mit ihrem Leben für die Wahrheit des Evangeliums Zeugnis abgelegt. Christentum und Macht verträgt sich nicht. Christentum ist ein Glaube, der dient, der bereit ist zur Hingabe und zum Dienen. Das bedeutet auch, dass man, wenn man Jesus nachfolgt, damit rechnen muss, dass man leiden muss. Wer Jesus nachfolgt, Christus nachfolge, bedeutet leiden. Die Bibel, das Neue Testament lässt keinen Zweifel daran, dass das so ist. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein eigenes Kreuz auf sich, die Dinge, die ihm aufgetragen sind, zu erleiden, und dann folge er mir nach. Mit diesem Kreuz auf der Schulter, mit diesem Ja dazu, dass christlicher Glaube auch etwas kostet. Ich muss ganz ehrlich sagen, uns fehlt heute das Verständnis. Und ich selber, ich finde auch, wir haben hier überhaupt keine Probleme. Wir können Häuser bauen, wir können, sofern wir dazu in der Lage sind, unsere Gottesdienste feiern und können hier alles erzählen. Wir können im Internet und auftreten und so weiter. Das ist alles kein Problem, sozusagen. Wir haben nichts zu gewärtigen. Ich weiß, Thorsten, ihr steht dienstags und donnerstag da auf dem Alex mit einem großen Transparent und so. Kann man alles machen, es ist heute alles erlaubt. Dafür kommt keiner ins Gefängnis und dafür wird auch niemand irgendwie gekreuzigt und so. Das war früher so. Deshalb glaube ich, uns fehlt so ein bisschen das Verständnis für diesen Text hier. Ja, wir können diese Dringlichkeit und die Not, die dahinter steht, warum Jesus diese Worte sagt, gar nicht richtig nachvollziehen. Niemand beschimpft uns, niemand mobbt uns, weil wir Christen sind. Gleichwohl macht uns dieser Text Mut und er gehört auch in die christliche Predigt im Lauf des Jahres hinein, besonders eben am zweiten Sonntag im Advent. Ermutigung für all die, die leiden müssen. Im Übrigen, die Religionsgemeinschaft, die heutzutage im 21. Jahrhundert, 2025, am meisten verfolgt ist und die meisten Opfer zu beklagen hat, ist das Christentum weltweit. Sei es in Nordostafrika, wo ganze christliche Gemeinden ausgelöscht werden, sei es im Orient, also alles zwischen Mittelmeer und Euphrat und Tigris, sei es in der arabischen Welt oder sonst wo in anderen Ländern, in Nordkorea, in China selbst, ist auch das Christsein kein Spaß und keine Geschichte, die irgendwie ratsam ist. In Russland ist es so, dass da nur russisch-orthodoxe Christen gern gesehen sind. Alle, die eine andere christliche Konfession haben, haben es definitiv schwer, auch wenn es lange nicht mehr so ist, wie es vor 1989 war, dass Christen in die Gulags gekommen sind und da irgendwie auch verschwunden sind. Das ist heute wohl nicht mehr so in dem Sinne. Deshalb, auch wenn es uns gut geht in Mitteleuropa, weil wir in einem demokratischen Land leben und freiheitliche Demokratie genießen, Gott sei Lob und Dank, ich bin dafür nicht undankbar. Ja? Es ist wirklich gut, dass wir das so haben. Wir wollen nicht vergessen, dass es vielen, vielen Menschen auf dieser Welt auch heute noch, wenn sie Christen sind, überhaupt nicht gut geht. Etwas Weiteres haben wir in unserem Text. Wer Jesus Christus nachfolgt, hat Christus zum Vorbild. Jesus Christus selber hat für seine Überzeugungen und für seine Anliegen mit dem Leben bezahlt. Das hat Jesus so vorgelebt. Leiden ist die nachhaltigste Argumentation, sagen wir mal, für eine Sache. Jesus hat gelitten am Kreuz auf Golgatha. Er ist gestorben dafür, dass die Menschen die Liebe Gottes erfahren, ihnen die Sünden vergeben sind und sie gerettet werden. Dass sie die Hoffnung haben, dass das, was heute auf dieser Erde lebt, inklusive Angst vor Krieg und Unsicherheit in Europa und wirtschaftlicher Niedergang und so, das sind ja Sachen, die uns beschäftigen durchaus. Aber dass das nicht das letzte Wort hat. Es gibt jenseits dessen eine Hoffnung und unser Glaube ist herausgefordert, auch in diesen Dingen sich auf Jesus zu verlassen. Lassen wir uns nicht irre machen von den Meldungen und von dem, was im Internet und was auch immer auf uns einstürzt, was wir so lesen und so machen. Wir dürfen gelassen und vernünftig bleiben, nicht weil wir die besseren Menschen sind, sondern weil Jesus uns sagt, Kopf hoch, eure Erlösung naht. Dass die Verunsicherung hier, dass alles aus den Fugen gerät, das ist nicht das Ende. Gott hat die Dinge in der Hand. Hab keine Angst. Kopf hoch. Und geh auf das gute Ziel zu. Wir haben Christus zum Vorbild. Und zu guter Letzt, wer Jesus nachfolgt, ist voller Glaube, voller Hoffnung und voller Liebe. Diese drei Sachen, Glaube, Hoffnung und Liebe, sind drei wichtige Begriffe. Glauben heißt Vertrauen. Vertrauen auf Jesus, dass diese Worte auch wahr sind, dass da noch was kommt. Glauben an den Herrn Jesus Christus. Vertrauen. Ein Leben mit Vertrauen ist ein gutes Leben. Ein einfaches Beispiel. Wenn du in deiner Ehe, in deiner Partnerschaft, deinem Partner, deiner Partnerin nicht mehr vertraust, ist das eigentlich beendet, das gemeinsame Leben. Versteht ihr, wie ich meine? Vertrauen ist die Grundlage zum Zusammenleben. Vertrauen ist die Grundlage zum Zusammenleben mit Gott. Dass wir Gott vertrauen, dass wir Jesus sein Wort glauben. Das ist die Grundlage dafür, dass wir mit Gott leben und getrost und zuversichtlich in unsere Zukunft gehen. Ich weiß, dass einige hier sitzen, die Diagnosen haben. Wer Gott vertraut, geht in eine gute Zukunft. Ja? Das ist mir wichtig, auch heute zu sagen. Glaube ist ein wichtiger Punkt der Christus-Nachfolge. Und wer glaubt und vertraut, der hat auch Hoffnung. Hoffnung darauf, dass es besser werden kann. Hoffnung darauf, dass es morgen auch noch einen Tag gibt, an dem wir gut leben können. Hoffnung darauf, dass auch Mitmenschen, die mit mir leben, mit denen ich zusammenlebe, dass die nicht untergehen, dass die nicht verschwinden und nicht weg sind. Hoffnung darauf, dass das, was heute alles so um uns herum ins Wanken gerät, dass das nicht das letzte Wort ist. Dass Neues aus dem, was bröckelt, entstehen kann. Dass ein neues Leben, eine neue Welt auf uns wartet. Und am Ende, wer Gott vertraut, wer aus Vertrauen heraus lebt und Hoffnung hat für sich und andere, bei dem kann auch Liebe wachsen. Und Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern ganz im Gegenteil. Liebe ist eine Entscheidung und Liebe ist tätiges Handeln. Wer liebt, der wird sich nicht zufrieden geben mit dem Zustand, wie es jetzt ist. Der wird sich darum bemühen, für einen lieben Menschen es besser zu machen. Wer liebt, der wird darum kämpfen, gegebenenfalls, dass sich Verhältnisse verbessern, dass ein anderer Mensch Luft zum Atmen und zum Überleben, Freiraum zum Überleben hat. Wer liebt, kämpft am Ende für die Freiheit des Lebens. Deshalb sind Glaube, Hoffnung und Liebe drei wichtige Begriffe. Himmel und Erde werden vergehen, aber die Worte von Jesus werden nicht vergehen. Am Ende sagt es der Römerbrief, Glaube, Hoffnung und Liebe sind die drei, die am Ende bleiben, die Bestand haben. Und daran können wir unser Leben ausrichten. So unsicher unser Leben auch in der heutigen Zeit geworden ist, unübersichtlich und unsicher. Aber das macht nichts. Wir leben ja auch nicht nur für uns, wir sind nicht die ersten Menschen, die irgendwie Christen sind. Wir haben bei Jochen Klepper, bei dem Lied, das wir vorhin angefangen haben zu singen, auch gemerkt, auch in den dunkelsten Jahren, in einem Nationalsozialismus ist ein Mensch seiner Frau und sich selber, seinem Eheversprechen treu geblieben, auch wenn er nicht die Kraft hatte, bis zum Schluss durchzuhalten und sich das Leben genommen hat. Aber er ist sich selber treu geblieben. Glaube, Treue, Vertrauen, Hoffnung, Liebe. Die Hoffnung hat den beiden dann gefehlt. Und trotzdem sind sie Nachfolger Jesu gewesen. Alle beide, Jochen Klepper und auch seine Frau. Und so singen wir jetzt an dieser Stelle die beiden verbliebenen Strophen aus diesem Lied. Die Nacht ist vorgedrungen. Es wird noch manche Nacht fallen, aber der Stern, der Gottes Huld, und dieses Wort Gottes Huld meint Gottes Gnade. Die Gnade Gottes wandert mit uns. Das wünsche ich euch und mir. Amen.